Hallo und willkommen bei Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast von Der Seminarbetrieb. Hier hörst du Themen rund um Coaching und Beratung für dich und dein Unternehmen. Ich bin Annette Bauer, Coach, Autorin und Gründerin von Der Seminarbetrieb. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe wieder jemanden zu Besuch. Heute begrüße ich ganz herzlich Lioba Heinzler.
Ganz herzlichen Dank für deine Einladung. Ich bin schon sehr gespannt.
Das kannst du sein, meine Liebe. Geht ja schon gut los hier. Ihr Lieben da draußen, die Lioba Heinzler, wir kennen uns jetzt echt schon ein paar Jährchen, begegnen uns immer wieder in unterschiedlichsten Zusammenhängen. Lioba ist Coach für Unternehmensnachfolge und Mentorin bei Die Zukunftsunternehmerin. Wir werden über beides gleich sprechen. Lioba, du kommst klassisch aus dem Trainings- und Beratergeschäft und wir haben eine Gemeinsamkeit. Du warst nämlich 15 Jahre in der Gemeindeseelsorge als katholische Seelsorgerin. Da habe ich dich überholt. Ich habe es 21 Jahre geschafft. Mittlerweile sind wir aber beide in einem ähnlichen Bereich unterwegs mit der Arbeit. Lioba, wie kommt man zur Unternehmensnachfolge? Also was war der Ausschlag, dass du irgendwann gesagt hast, so aus dem klassischen Trainings- und Beratergeschäft, ich wechsle jetzt die Richtung, ich konzentriere und fokussiere mich auf Unternehmensnachfolge?
Okay. Also ich war 15 Jahre lang in der Gemeindeseelsorge und bin 21 Jahre selbstständig. Ja, das ist wow. So die, genau. Und ja, wie kommt man vom Trainingsgeschäft? Also ich bin Supervisorin und Business Coach und kann mit Teams und kann Führungskräfte und weiß, wie man kleine Organisationen entwickelt und wie man Mitarbeiter einbindet, dass man gemeinsam zu einem Ergebnis kommt und trotzdem klar leitet. Also das sind so die Dinge. Und dann hatte ich am Anfang meiner Selbstständigkeit das Glück, in dem Berater- und Trainerpool von VOW Coaching damals zu rutschen und hatte damit ein gut funktionierendes System, ist mir im Nachhinein erst bewusst. Da gab es klar Leute, die haben die Akquise gemacht und haben also die Konzepte aufgesetzt und die Akquise gemacht. Und ich habe dann ein kurzes Briefing gekriegt, habe im Unternehmen mit denen gesprochen und habe dann mein entsprechendes Training gemacht. Und so, und das waren alles kleine und mittlere Unternehmen bis 250 Mitarbeiter.
Klassischer Mittelstand.
Genau. Und das heißt, ich war in den Jahren, ich bin da 2006 reingekommen, 2005, bis 2008 mit der Finanzkrise damals richtig gut im Geschäft und es lief super und genau, hatte gute Umsätze, viel Arbeit, weil natürlich so die Anpassung an viele verschiedene Themen, damals war das ja noch stärker eben, dass wenn man das Thema Team kann, auch Führung angefragt wird und so, das war noch mehr, Bauchladen war normal, sage ich jetzt mal. So, und dann kam die Finanzkrise, dann ist das abgebrochen und ich merkte auch, dass das viele Reisen, ich sehr anstrengend finde. Also es ist ja der gesamte Raum Niedersachsen bis hoch an die Nordseeküste, so einzelne. Das war einfach, das ist anstrengend. Das also ist das, anstrengend, was viele Trainer, Berater und so machen, die bundesweit unterwegs sind, noch vor, also bis zu Corona-Zeiten, dann lange Zeit waren das ja vielleicht weniger die Umsatzzahlen, mit denen man um sich geschmissen hat, als eher mit den
die Reisekilometer, ne?
Genau, die man da ins, aufs Auto gehauen hat.
Und wie viele Hotels man schon hatte dieses Jahr.
Genau. Ja. Und welche Sterne man als selbstverständlich und so weiter. So, ich fand das nicht so spannend. Das war, hat sich ergeben. Am Anfang ist das natürlich interessant, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, das ist richtig anstrengend. Und dann kam ja der Knick und dann habe ich mich ja noch mit zwei weiteren Kolleginnen selbstständig, also eine größere Einheit gebildet über eine Partnerschaftsgesellschaft und haben dann vieles im Raum Bergisches Land, also wir saßen im Wuppertal, ausprobiert und auch gemacht. Und in der Zeit haben wir eben verschiedene Wege bestritten, wie wir kontinuierlich an Umsatz kommen, wie wir uns profilieren. Supervision ist eben in den Feldern der sozialen Arbeit ein Qualitätsbegriff. Drüber raus sagt das den wenigsten was.
Das stimmt.
Und der Coach nennen sich ja inzwischen ausgebildete Coaches, ja, mit langjährigen, wirklich fundierten wissenschaftlichen Ausbildungen, mit Kurzzeitausbildungen und welche, die einfach den Namen Coach schicker finden als Berater.
Genau.
So, und das
wäre. Zweifel da, auch ohne Ausbildung.
Genau. So. Mir hat mal jemand zu mir gesagt, beraten habe ich, beraten lernt man durch Beraten.
Ja, super.
Ja, nur die Sache mit den blinden Flecken hat er mir nicht erklärt, wie das geht. Also was ich nicht sehen kann, selber als Berater und nicht selber durch meinen Bauch gegangen ist, kann ich nur begrenzt beraten. Aber gut. Ja, und irgendwann war der Punkt, dass ich, das war einfach mühsam. So, also die so Supervision, das Supervisionsgeschäft ist in den letzten, also in den, würde ich mal sagen, an die ersten 15 Jahre der 2000er Jahre zusammen. Also es ist kein Geschäftsmodell mehr.
Ja,
also wenn heute der Berufsverband der DGSV 4.500 Supervisoren und Supervisorinnen hat, sind die alle nach dem Standard ausgebildet. Das heißt, ich muss bei allen kann ich sagen, die sind gut ausgebildet. Mhm. Und ich schätze, 20% davon sind freiberuflich. Mhm. Und wenn natürlich in klassischen Feldern der sozialen Arbeit jemand angefragt wird, der nebenbei noch einen Brotjob hat dann eben so ein paar Supervisionen macht, das ist eine Wettbewerbsverzerrung für mich. Mhm. Weil ich bin natürlich mehrwertsteuerpflichtig und ich muss ein anderes Honorar nehmen. Ja. Und das habe ich lange nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, ich bin zu dusselig, dass das nicht funktioniert, ja. Dass dann auch von großen Trägern wirklich Anfragen kommen, die ich wirklich grenzwertig fand. Mhm. Wir haben 3 Teams. Könnten Sie bitte Dienstag und Donnerstags zwischen 12 und 13.30 Uhr, die Leute nehmen ihre Mittagspause dazu, und dann auch für 100 Euro. Und einmal bei der Nachfrage mit oder ohne Wertsteuer auf die Stunde oder anderthalb Stunden oder ja, der Tag ist kaputt.
Ja.
Und das Recht, das ist nicht machbar. So. Und natürlich, wenn ich 80 oder 100 Euro auf die Stunde nehme und das ist nebenberuflich, ist das ein wunderbares Honorar. Mhm. Also das Geschäftsmodell Supervision ist kaputt. Und behaupte ich jetzt mal so, ja, klassisch wie noch, da gab es ja auch mal so Bücher, mach dich selbstständig als Supervisorin vor 30 Jahren oder so.
Genau. da war das total begehrt. Ich weiß, dass damals in meinem Umfeld auch total viele eine Supervisionenausbildung gemacht haben.
Ja, es ist auch eine klasse Ausbildung. Ich habe total viel gelernt. Mhm. Aber es ist nicht bei einem Orthopäden, weiß ich, wann ich den brauche, also was auf dem Türschild steht, wann ich den brauche und welches Problem er für mich löst. Vielen Menschen sagt Supervision gar nichts.
Das stimmt.
Und wird dann oft noch mit dem, im Film gibt es Supervisor oder was weiß ich, im Callcenter noch so. Also das war die Situation und dann habe ich wusste immer, im Digitalen liegt eine große, oder war meine Vermutung, eine große Chance, habe da immer schon eine hohe Affinität dazu gehabt und irgendwann war dann 2013, 2014, habe ich wirklich, mein Mann pflegte zu sagen, hast du heute wieder das Internet komplett runtergeladen? Also ich habe mich durch dieses Internet gefragt und habe gedacht, irgendwo muss es doch eine Möglichkeit geben, dass man mit so viel Erfahrung, wie ich habe, mit ordentlichem Hintergrund, mit und so weiter, anständig Geld verdienen kann. Irgendwie muss es das doch geben. So. Und habe dann eben, das war ja noch so die Goldgräberstimmung mit Online-Marketing, Online-Business und auch da, ne, inzwischen unterscheide ich ja, was ist Online-Marketing, was ist Online-Business. Zu der Zeit war das einfach nur, boah, hey.
Ja, so. War die große, weite Welt.
Ich weiß auch, dass ich den ersten Kurs bestellt habe über Digistore und dann, ja, immer drücke ich jetzt drauf oder nicht, hatte irgendwie befürchtet, es könnte irgendwie explodieren.
Oder gleich 5 Waschmaschinen geliefert werden.
Genau.
Okay, das hat alles nicht mehr funktioniert. Das fand ich ja schön, als du sagtest, Dein Mann hat gesagt, hast du wieder das Internet runtergeladen? Du bist fündig geworden.
Genau. Also ich habe, ja, wobei, also den einen Durchbruch gab es nicht, sondern es gab diesen Teil, dass sich die Puzzlesteine zusammengesetzt haben. Und mit der Zeit hat sich eben auch immer mehr rauskristallisiert, dass ich kann, also was ich irgendwann merkte, in großen Veränderungsprozessen werde ich, da ist das kein Problem, das nimmt man mir auch ab, dass ich das kann. Mhm. Und da waren relativ häufig die Nachwirkungen einer Unternehmensnachfolge dabei.
Ah, okay. Ja. Und das heißt, die Nachfolge im Unternehmen hatte schon stattgefunden?
Ja.
Und wie wird das aber, also wer so ein bisschen Unternehmer kennt, also Familienunternehmen klassisch, der hat hier und da schon mal mitbekommen, das rankelt halt oft noch hinterher, ne, weil das doch nicht so sauber läuft mit der Übergabe oder der Nachfolgeregelung.
Ja. Ja, also die Sachen spielen mit rein und es spielen mir natürlich mit rein, dass in einem Unternehmen, wobei das auch in großen der Fall ist, wenn der Kopf sich verändert, also wenn dann verändert sich der Führungsstil und das hat Auswirkungen. Der hat andere Vorstellungen. Das ist selbst, wenn jemand Neues eine Abteilung übernimmt, sortiert sich das Team. Und so ist das auch bei der Nachfolge, ja. Und dann gibt es natürlich gerade im Familienunternehmen nochmal andere Dinge, wobei ich auch von Anfang an zum Beispiel Firmen interne Nachfolgen. Also wo es niemanden in der Familie gab, sondern wo die beste Fachkraft, wie das ja oft ist, angefragt wurde, der beste Experte, ob er die Firma übernimmt. Mhm. Jetzt ist der fachlich der versierteste ist und die hochkomplexesten IT-Anlagen baut, nicht unbedingt der ein Unternehmen führen kann.
Ja.
So, und da habe ich so mit wirklich intensives Einzelcoaching mit Unternehmern gehabt. Und ich liebe ja Ingenieure, weil wenn ich dann, das geht ganz leicht.
Joba, das hat im Podcast auch noch keiner gesagt. Ich liebe Ingenieure.
Ja.
Das wird mein Satz des Tages. Dankeschön.
Ich liebe
Ingenieure. Also okay, du liebst Ingenieure und du warst...
Also ich bin auch mit einem verheiratet, also so nebenbei, aber das war noch bevor ich mit dem verheiratet war. Ich liebe die, weil die gut um ihre Fachlichkeit wissen und meine einfach anerkennen. Die kapieren, dass das, was ich zu bieten habe, an Wissen in Organisationsstruktur, an Kommunikation, an wie wirkt das, was ich tue und welche Auswirkung hat das, dass ich das mit denen überlege, dass die das einfach, okay, ja, so verstehe ich das, das mache ich jetzt so. Mhm. Und also das ist eine leichte, ich habe gerade wieder einen jungen Mann, ja, auch ein Ingenieur, promoviert, dem ich sage, fangen Sie mal an mit Morgenseiten schreiben. Also nehmen Sie sich ein Buch und dann schreiben Sie einfach mal was Ihnen zu. Ich habe das wieder vergessen, weil das einmal Grundlagentipps und ob die das dann machen oder nicht, liegt ja nicht in meiner Hand. Wir hatten gerade Zwischenauswertung und dann sagt er, das war der genialste Tipp. Es wird mir immer klarer, dass das Themen gibt, die kommen immer wieder. Es wird mir immer klarer, was ich in bestimmten Sitz, denke ich, wie genial. Die machen das einfach, Mensch.
Ja, das ist vielleicht manchmal dieses klar Strukturierte hilft dann.
Ja,
kann und das auch im Außen eher annehmen.
Ja,
super.
Genau, und so ist das, also wo ich immer mehr verstanden habe, es hilft nichts, wenn ich da mords mit den Teams überlege, wenn der Chef nicht versteht, was er da tut.
Mhm.
Ja. Und so ist das geworden. Und ich habe da einfach in diesem Fall, ich habe da nochmal, wovor ich wirklich richtig Respekt hatte, waren einfach Familienunternehmen und Unternehmerfamilien, weil mir das sehr wohl bewusst war. Dafür hatte ich bis dato kein Handwerkszeug. Und dann habe ich nochmal eine richtig intensive Weiterbildung gemacht für Unternehmerfamilien bei Aris von Schlippe und Thorsten Groth, also so im Bereich systemische Beratung. Und das war sehr hilfreich, um zu verstehen, dass diese Familien und Unternehmen so komplett anders ticken und warum sie anders ticken.
Mhm.
Und genau, das war so. Und das ist eben das Thema Unternehmensnachfolge, ist halt ähnlich ein wichtiges Thema, ähnlich wie Patientenverfügung, aber genauso sexy. Und das macht es ja manchmal ein bisschen sperrig.
Das glaube ich dir. Joba, du hast mir gerade wunderbar einen Ball zugespielt. Du hast festgestellt, es nützt gar nichts, wenn du mit den Teams arbeitest, wenn die Chefs dann nicht irgendwie passend dazu ticken. Ne? Jetzt, wir sind ja hier bei einem Podcast unterwegs, den viele sogenannte Solopreneure, Solounternehmer, Einzelunternehmer, Einzelselbstständige, du kannst dir ja aus diesem bunten Strauß an Begrifflichkeiten was aussuchen. Entschuldigung. Entweder passt alles oder es passt nichts. Wir als, ich nehme mich da jetzt mal mit rein, als Einzelunternehmerin und ich nenne mich einfach mal sehr selbstbewusst Einzelunternehmerin. Wir sind ja beides. Wir sind Team und wir sind Chef. Also eigentlich müssten wir ja morgens immer erstmal so ins innere Team-Meeting gehen, ja, um den Tag aufzustellen, zu gucken, was sind jetzt für Aufgaben da, an wen, welchen Anteil in mir wird denn was delegiert oder vielleicht auch mal ins Außen, wenn ich auch Leute im Team habe, die wirklich im Außen sitzen. Dafür braucht es aber was. Was ist dieses berühmte Unternehmer-Mindset?
Ja, also ich unterscheide ganz gerne bei meinen, also ich habe ja die, du hast das eben schon angesprochen, gesprochene Akademie für, oder die heißt die Zukunftsunternehmerin. Das sind eben Solo-Selbstständige Frauen. Das ist ein reines Frauenprogramm, weil die schon nochmal andere Themen haben und weil sie weniger sind. Also ist ein Drittel der Selbstständigen sind Frauen. Und denen fehlen ganz häufig die Austauschpartner dazu. Mhm. Also mehr noch als den Männern. So, und das ist seinen Faden verloren.
Das macht es. Ich werfe ihn einfach nochmal aus.
Ich weiß es. Es gibt die Unterscheidung zwischen, ich weiß nicht, ob du die kennst, vielen sagt es nichts, zwischen Fachkraft, Management und Unternehmer. Mhm. Also, so, wir sind in der Regel, du bist ja auch eine wahnsinnig profilierte Expertin in deinem Bereich. Ich habe ja zwei Workshops von dir gerade erlebt, wo ich denke, boah, ist da ein Know-how. Das ist so das eine. Und das andere ist, wie kann ich mit solch einer Kompetenz wirklich gut Geld verdienen? Mhm. Da hilft es, also Wissen ist heute einfach in Unmengen da. Es geht eher nochmal darum, wie kriege ich die Erkenntnis an den Mann, an die Frau, was es ihr wirklich heißt und bedeutet für sie. Mhm. Und so, und Fachkraft ist eben, das lässt sich oft ganz gut auch, das können viele. Managen, ein Unternehmen oder eine Abteilung zu organisieren, dass das ja entsprechend läuft, ist dann schon nochmal etwas anspruchsvoller. Und Unternehmer sein heißt, zu gucken, dass alles läuft, gucken, dass eine qualitativ hochwertige Arbeit geliefert wird, wo der Kunde auch begeistert ist, also wirklich zufriedengestellt wird, und zu überlegen, was sind die Märkte von morgen. Mhm. Also so viel Freiraum zu haben, zu viele Selbstständige und Unternehmer nehmen sich für diese Gedanken vielleicht mal am Sonntagnachmittag ein bisschen oder wenn noch irgendwie Zeit übrig ist. Ich behaupte, da muss man sich Premium-Arbeitszeit nehmen. Also wenn man ganz wach ist, wenn man ganz präsent ist, sich hier nochmal überlegen, was sagt da der Kunde, was fehlt dem an dem Punkt, wie kann ich den nochmal mehr unterstützen, da reinzukommen. Und ganz viele der Solo-Selbstständigen, die im Bereich der Dienstleistung, Coaches, Trainer, Berater, wenn die merken, dass es nicht richtig rund läuft, dass sie einfach total sich verausgaben, dass sie zu viele Stunden klopfen und zu wenig verdienen, setzt in der Regel noch eine Ausbildung drauf. Und das hatte ich, also das ist ein Phänomen, was ich schon lange beobachte und kenne ich auch von mir, eher nochmal in die Fachlichkeit zu investieren. Mhm. Das ist es aber nicht. Ich brauche sowas wie Systeme. Mhm. Das erste System ist, wie liefere ich aus? Also wie geht das schnell und zügig? Denn wenn der Kunde gekauft hat, die Kundin gekauft hat, will sie auch anfangen oder irgendwie. Ja. Und das andere ist, wie mache ich aus einem Interessenten einen Kunden? Ja, das ist Vertrieb. Und das andere Marketing ist, wie spreche ich mit Menschen, dass sie verstehen, dass ich für das, was sie im Moment, sie in ihrem Leben beschäftige, eine Lösung habe, ohne in der Fachsprache zu sprechen. Mhm. In der Fachsprache spreche ich nachher, also die Kommunikation mit Interessenten ist eine andere als mit meinen Kunden. Mhm. Ja, und das sind Dinge, die ich für mich gelernt habe, weil ich lernen oder wollte, weil ich es verstehen wollte und vielleicht auch aus der Not, wo ich dachte, verdammt nochmal, zu viele Stunden und ja.
Ja, man muss es ja irgendwann lernen.
Genau. Und das habe ich so bei anderen beobachtet, weiß eben inzwischen ganz gut, was so Systeme sind, die es braucht, Ich stehe ja ambitionierte Ziele erreichen mit Freude und Leichtigkeit, ja, und das für eben Nachfolgeunternehmer und für die Zukunftsunternehmerin.
Also was ich jetzt so ein bisschen rausgehört habe, also ich fand diesen Dreiklang Fachkraft, Management, Unternehmerin, das fand ich nochmal sehr spannend. In der Tat wäre jetzt meine Vermutung, dass wirklich in unserer Branche, in der Coaching-, Trainer- und Beraterbranche, viele auf so einem, also viele so dieses Fachkraft-Level haben, ja, also wirklich auch teilweise, also super Fachkraft, so würde ich es jetzt mal sagen. Sonst klingt das vielleicht jetzt so ein bisschen klein, aber das meine ich gar nicht, ne? Und dass manche auch hier und da schon dieses Management gehen haben, aber der Unternehmerblick fehlt.
Ja, also ich habe ganz lange, habe ich nicht, es hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Also ich bin ja schon immer auch in der Seelsorge ja mit Menschen unterwegs und auch die Arbeit war ja, wenn du nicht den Nerv erwischt hast, dann standst du halt da alleine. Also du hast ja eine Form, auch da eine Form gebraucht, wie du Menschen, Ehrenamtliche, wie die, die freiwillig zu irgendwelchen anderen Veranstaltungen und Gottesdienste kommen, wie du die so ansprichst, dass sie gern kommen. Und der Punkt ist, dass du eine Form finden musst, was ist das, was der Kunde, also der potenzielle Kunde, wie der sein Anliegen, seine Not, sein Schmerz, es gibt ja unterschiedliche Formen, der Kittelbrennfaktor, sagt Maren Matschenko, wie du den rausfindest. Und ich weiß, dass ich immer, wenn ich mit denen gesprochen habe, das sofort übersetzt habe in meine Fachsprache und sofort notiert habe, was ich so gehörte, was meine These unterstützte, was so. Und heute rate ich allen, schreibt genau auf, was der sagt, wie der das sagt, was die Wortwahl ist. Du kannst dein Fachgebiet. Aber du brauchst die Worte, wie er diese Not,
Gegenüber ist, ne?
bevor er den ersten Schritt macht, bevor er das, wie er das nennt. Weil auch ich habe meine Webseite so geschrieben und die Flyer und so weiter, dass ich das Gefühl hatte, ich kann vor meinen Kollegen, vor den klugen Kollegen und Kolleginnen bestehen. Ja, aber die wären nicht meine Kunden.
Das
Und meine
stimmt.
Kunden brauchen eine andere Sprache. Also dieses Switch zu verstehen und mir nicht blöd zu. Also ich dachte, das ist banal, was ich da schreibe, ja? Nee, der andere steht an dem Punkt und das ist nicht banal, das ist seine Not. So, das hat so ein paar Hebel gebraucht, das zu verstehen. Und wirklich dann aus der Arbeit heraus, also das eine ist ja das Marketing, aber vor dem Marketing steht ja das Unternehmenskonzept. Das, ja, das wird ja manchmal dann, es geht ja nicht einfach nur darum, Marketing irgendwie zu machen, sondern was ist das, wo ich
Also
denke,
ganz ehrlich, das geht doch bei den meisten darum, irgendwie Marketing zu machen.
ja,
Das ist
genau.
doch das Tragische mit teilweise. Oh, jetzt wird es aber heute hier böse. Ich muss mal gerade ein bisschen aufpassen auf
Das
mich.
ist ein. Das ist der Punkt. Also darum gibt es die Zukunftsunternehmerin. Also es geht ja sichtbar. Also manchmal ist ja auch das so dieses Sichtbarsein so als Selbstzweck. So, ich habe persönlich nie große Probleme mit Sichtbarkeit gehabt. Das ist nicht mein Thema. So, am Anfang bin ich mal mit der Kamera doof vorgekommen. Ja, ja gut, also es gibt da noch Videos von mir im Netz von vor 6 Jahren. Da kann ich mir natürlich heute drüber ömmeln. Ja, das hat was mit Übung zu tun. Aber also Sichtbarkeit war nicht mein Thema. Wofür ich mich mal klar entschieden habe, war an einem bestimmten Punkt, wenn du weiter sichtbar wirst und wenn du mehr Reichweite kriegst, ist die Gefahr größer, dass du ordentlich angemacht wirst. Und also, ja, und als Frau gibt es da nochmal andere Dinge. Das braucht eine Entscheidung. Also auch, was zeige ich und was zeige ich nicht. Ja. Also die Unterscheidung zwischen persönlich und privat ist an dem Punkt. Ja, nochmal da eine Klarheit zu haben. Es geht, also sicher, manche tun sich da schwerer. Wenn man in der Seelsorge tätig ist, hat man eh immer Publikum vor sich und also wir haben die Übung vorher gehabt.
Das
Aber
stimmt.
weißt du, so manches denke ich, weißt du, hab mal, aber eine ferienlangen 40 Kinder, hab mal in der Schulklasse, so was weiß der Kuckuck und dann im Gottesdienst, ja, da lernst du so zu erzählen, dass die dir zuhören, weil alles andere ist die Hölle.
Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Das ist das, was ich oft in der Seelsorge versucht habe, meinen männlichen Kollegen zu sagen, immer zu sagen, ey Leute, sprecht doch mal Kindersprache. Nein. Doch, macht mal das, was in diesen tollen Texten drin steht, so, dass die verstehen, was damit überhaupt gemeint ist. Na, das ist klar. Und übertragen ist es genau das, was wir eigentlich mit unseren Kunden machen müssen. Ne?
Ganz genau. Ganz genau. Ja.
Krass. Also wir stellen uns jetzt einfach alle vor, wir stehen vor einer Schulklasse und müssen für die sprechen.
Genau.
Und übertragen das auf, ich stehe vor meinen Kunden und muss für die sprechen. Und es geht gar nicht darum, was ich an tollen, schlauen, auch für mich passenden Formulierungen habe, sondern den Switch hinzukriegen und zu sagen, ja, es ist halt dieses, auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, Zielgruppe zu kennen und meinen Avatar und meinen, ne, Wunschkunden und so. Aber dann auch das hinzukriegen, in der Sprache dieses Menschen zu sprechen. Also zu sprechen natürlich sowohl, egal ob ich jetzt einen Text habe oder ein Video mache oder eine Insta-Story oder was auch immer, ne? Da den Ton, also ich glaube, ich weiß nicht, ob mir das immer so gut gelingt. Ich glaube, ich habe das auch noch nicht ausreichend verinnerlicht.
Ja, und es gibt halt einen Punkt. Also es ist einfacher, Kinder, wenn du Kinder vor dir hast, dann ist klar, du hast jetzt ja Kinder und du hast ja auch Kinder, eigene, wo man weiß, da hat man so ein Repertoire, wie man dann mit denen spricht. Es ist nochmal was anderes unter Zielgruppe Unternehmer und Erwachsene. Da gibt es auch Bilder in unserem Kopf, was ist seriös und was ist nicht seriös. Mhm. Mit was mache ich mich lächerlich? Also ich habe ja meinen Podcast zuerst genannt Unternehmenszirkus und ich finde die Idee, nach wie vor stehe ich dazu. Mhm. Es hat nur, haben das viele nicht verstanden. Also ich liebe den Clown, weil der Clown ist die, also als Kind und Jugendliche fand ich den furchtbar, weil der war mir peinlich. Aber inzwischen liebe ich ihn, weil er deutlich macht, was Unternehmer sein heißt. Probieren, scheitern, nochmal probieren und bis es passt, bis was Neues entsteht. Und wenn jemand ein Unternehmen neu gründet oder grundsätzlich was verändert, dann muss er dieses Clown-Gen haben und auch, das kann auch nicht funktionieren. Funktionieren tut nur das, was bisher erprobt ist, was bisher bekannt ist, was man, aber alles Neue probieren brauche ich, die sogenannte Fehlerkultur. In dem Fall ist ja auch gerechtfertigt, wenn jemand 20 Jahre dasselbe macht und es erprobte Systeme sind und der macht Fehler, finde ich, ist das was anderes, hat nichts mit Fehlerkultur zu tun.
Ja.
Schlampigkeit. Muss ich jetzt mal so sagen. Also dieses Ausprobieren, bis es passt, als als Qualität des Unternehmerseins. Und ich kann nur mein Unternehmen, mein Business muss für mich passen, für mich und meine Werte. Und was ich da eben momentan sehr beobachte, übrigens ich auch, habe das auch so gemacht. Ich habe dann auch irgendwann mit einem Podcast angefangen. Podcast macht wirklich eigentlich erst Sinn, wenn man richtig große Reichweite hat. Ein Podcast macht viel Arbeit. Also meiner zumindest, bei dir vielleicht nicht. Macht viel Aue, viel Hirnschmalz. Und wir gucken, was machen die anderen? Oh, das sieht gut aus. Boah, der ist mit dem Podcast ziemlich erfolgreich. Und das übernehmen wir. Mhm. Dabei ist wichtiger, erstmal am Fundament zu gucken. Und das Fundament hat ganz viel mit zu tun. Mit meinem Warum, mit meinen Werten, mit meinem Selbstbild, mit meinem Selbstvertrauen, mit meiner Energie, mit meinen Ressourcen.
Meinen Vorlieben, finde ich.
Ja.
Also gerade beim Thema Podcast ist das ja sehr spannend. Viele Leute denken, jetzt muss ich noch einen Podcast machen. Und ich habe das auch regelmäßig, ne, dass Leute, also es trifft sowohl das Schreiben beim Blog oder bei Social-Media-Geschichten, als auch den, man kann ja heute echt schon sagen, den klassischen Podcast. Mhm. Es muss einem liegen. Also wenn ich nicht gern spreche, meine Stimme nicht hören kann, keinen Bock auf nette Gespräche oder in irgendeiner Art ein Vortragswesen, denn allein Podcast ist Vortragen, nichts anderes. Ne? Ich habe bewusst das Gesprächsformat gewählt bei diesem Podcast. Es gibt nur Interviews, weil es mir auch liegt, weil ich es liebe und weil ich denke, so kann man sehr spannend eine Bandbreite an Unternehmen, die auch wichtig sind, mal reinzuhören, sich gedanklich reinzubegeben, gut präsentieren.
Genau. Also das ist eben, aus Marketing muss zu den einzelnen Stärken passen. Also die Frage ist ja, worin bin ich brillant? nicht nur exzellent. Also ich hätte zum Beispiel Schreiben war nicht das, was man mir in die Wiege gelegt hat. Das habe ich mir angeeignet über Jahre. Ich schreibe inzwischen, glaube ich, ganz gut. Es ist aber immer noch etwas, was eher mich Energie kostet. Ich merke, dass es sich zunehmend verändert. Während einfach reden, so wie das jetzt, da gehe ich nachher raus und denke, wow, jetzt rocke ich noch die Welt. Ja, also man muss gucken, was kann ich gut und gibt mir Energie. Das ist so die Brillanzzone. Und da nochmal gut zu gucken, das für die Arbeit zu nutzen und fürs Marketing ist natürlich sehr klug. Und das muss man auch ein bisschen ausprobieren.
Ja. Spannend. Also ich glaube, Unternehmer-Mindset ist doch echt ein richtig großes Ding, was da alles dazugehört. Ne?
Ja. Ja, also es ist auch immer, also es beschäftigt mich ja auch sehr, wenn ich sehe, wie so Unternehmer, Söhne und Töchter mit bestimmten Dingen umgehen. Und natürlich, die machen das ja auch nicht einheitlich. Das ist ja auch sehr unterschiedlich, ja. Und wie eben die selbst gründen, an bestimmte Dinge herangehen. Was ich sagen würde, was der größte Unterschied ist, ist, und das Unternehmersein ist nicht in die Wiege gelegt, aber die Unerschrockenheit. Die lassen sich auch mit großen Zahlen nicht so schnell ins Boxhorn jagen. Die haben schon mal erlebt, dass Vater was ausprobiert, es ist nicht gelungen. Es hat nicht, ja, die haben, und die Unerschrockenheit. Ich glaube, das ist der größte Teil, wo eben so Selbstgründer und Gründerinnen, so wie ich auch, ganz schnell.
Das stimmt. Es ist oft so ein Atem holen und so ein bisschen steif werden. Und klar, wir haben, oder die wenigsten, also ich kenne in meinem Netzwerk 2, 3, wo klar ist, da sind in der Familiengeschichte auch schon Unternehmer gewesen. Oder Eltern und Großeltern waren Unternehmer. Aber wenn das nicht da ist, dann ist es ja wirklich wie, wir steigen in eine Rakete oder ein Raumschiff und wir reisen in ein anderes Universum. Und dann steigen wir da aus und plötzlich ist der Himmel rundum nicht mehr blau, sondern grün. Mhm. Und was um uns herum wächst, sind alles Gewächse, die wir noch nicht kennen. Das heißt, wir müssen alles neu kennenlernen. Also ich finde, Gründen heute ist ja erstmal eine enorme Mutleistung. Dann braucht es aber wirklich dieses Mindset, dieses Denken, dahin zu kommen. Was würdest du sagen, wie gewichtig ist diese Frage nach Unternehmenskonzept bei Einzelunternehmern? Viele kennen das ja, dann machst du irgendwie so eine Planung. Das bezieht sich dann aber meistens auf Finanzen, erst recht, wenn du noch irgendwie mit einem Business Coaching diese ganze Unternehmung startest. Ja, und aber so das Futter dran zu kriegen, das Fleisch an die Knochen zu kriegen, müsste da eigentlich mehr Energie drauf verwandt werden beim Start?
Also ich arbeite ja sehr bewusst nicht mit Gründern, sondern die müssen mindestens ein Jahr Erfahrung haben. Die müssen die Erfahrung haben, dass das, was sie sich vorgenommen haben, hat so nicht geklappt hat.
Oh, Lioba, jetzt komm!
Ja, also das ist, und das ist, ja, genau, die Erfahrung brauchen die. Ja und nein. Also ein klassischer Businessplan ist schon wichtig, sich mal Gedanken zu machen. Und vielleicht auch wirklich nicht nur, ich sage jetzt mal, um der Form Genüge zu tun, sondern auch mal so ein Liquiditätsplan. Wann muss eigentlich was rauskommen? Wann wird was abgebucht? Um Überblick zu haben und steuern zu können. Ist übrigens was ich immer wieder sage. Du brauchst als Unternehmer Überblick, um steuern zu können und den Mitarbeitern Orientierung geben zu können. Und das sind natürlich am Anfang andere Themen als später, wenn der Mensch oder die Firma größer ist und das ein anderes Gebilde ist. Also das heißt, dieses immer wieder sich rausziehen und so einen Adlerblick einnehmen, wo stehe ich und in dieser Firma, ist ein wesentlicher Teil. Ja, also Also es wird bei technologieorientierten Unternehmungen, ja, da wird geguckt, da wird auch nochmal anders Geld in die Hand genommen, ist es auch leichter, einen Kredit zu kriegen. Da wird anders nach Systemen geguckt, wie ist es aufgebaut. Diese klassischen Unternehmen gibt es mehr, Blaupausen, die man anpassen kann. Mhm. Das gibt es bei den ganzen Trainern, Berater, Coaches so gut wie nicht. Mhm. Und ich hätte mir das damals nicht vorstellen können. Aber heute sage ich, wenn du in dem Bereich dich selbstständig machst, dann guck gut, ob du wirklich als Bootcamp, heißt das, glaube ich, also mit eigenen Bordmitteln mhm. alles nach und nach mhm. aufbaust, oder ob es nicht klüger ist, wirklich an dem Punkt auch Geld in die Hand zu nehmen, Kredit aufzunehmen. Mhm. Ist nicht so einfach, weil man keine Maschine kauft. Ja? Ja. Aber da nochmal gut zu gucken oder vielleicht jemand, wo man weiß, dieser Mensch kann mich so stützen, also ein Coaching, ein Business-Coaching, damit ich wirklich relativ schnell in die, ins Zahlen komme. Mhm. In Geldfluss komme. Mhm. Was der Punkt ist, ich brauche das sogenannte Mindset dafür. Also ich brauche auch die innere Größe zu wissen, dass ich einen anständigen Preis nehme. Mhm. Und wenn ich, solange ich, also wenn ich sage, ich verkaufe Coaching für 80 Euro die Stunde, muss ich verdammt viel einzelne Stunden a 80 Euro verkaufen. Kleine Brötchen machen auch den Korb voll. Aber
mit 70 Stunden die Woche, dann kann ich auch im Unternehmen bleiben, ne?
Genau, ganz genau. Und das ist normal, also wie ist mein System? Wie ist, also den Plan brauche ich, das Konzept brauche ich, egal wie man es nennt. Ich nenne es übrigens Businessmaschine. Mhm. Also ganz klar, ja, und bei mir ist auch ganz genau so, was ist das Thema, dein Pitch, der ist nicht in Stein gemeißelt, mach mal so, damit die Leute aufmerksam werden. Ja, einen klaren Avatar, du agierst völlig anders, wenn du ganz haarscharf hast, wer dein Avatar ist. Ja, und dann brauchst du Pakete und das ist etwas, was man in 3-4 Wochen erarbeiten kann. Ja, das ist kein, was weiß ich was. So geht auch kürzer sogar noch, aber sagen, ja, so dranbleiben mit Vorlagen, wirklich, wirklich dranbleiben. Und dann geht es darum, wie gehe ich raus? Ja, ich habe gerade heute Morgen in meinem Jahresprogramm einen Workshop gemacht, wo ich denen nochmal gezeigt habe, wie man ganz logisch Evergreen-Content erstellt. Mhm. Einfach vom Paket, was ich verspreche, was da drin ist, in dem, was ich nachher verkaufe und den Einwänden, die Kunden bringen. Dazwischen liegt eine Lücke. Also, ja? Mhm. Da zu überlegen, was wären die Antworten, die dem potenziellen Interessenten weiterhelfen. Damit habe ich Evergreen-Content. Mhm. Ja? Muss nicht ständig mir neu was Neues aus den Fingern sagen. Also wie mache ich ja Business smart und klug und da gibt es ja alle möglichen Formulierungen. Ja.
Oh, es ist so groß, das Ding. Also wenn wir wirklich,
Noch vielleicht eine Sache, was mir sehr bewusst geworden ist. Ich komme ja eben aus dem kirchlichen Umfeld und Jahrgang 63, wo ich dann schon mal gern sage, das waren schon noch die Nachwehen der Kriegszeit, also kleine Brötchen. Und ich habe noch eine Schwester, die ist ja 11 Jahre jünger als ich. Da wird schon deutlich, das ist eine andere Generation auch. Jetzt wollte ich was sagen und ich habe es vergessen.
Ich vermute, also in meinem Kopf ist der Satz so weitergegangen, dieses Klein-Klein im Denken.
Genau.
Punkt, Punkt, Punkt.
Genau. Und ich habe verstanden, und wo ich auch für meine Kunden gespart habe, dann im sozialen Feld und Supervision und so immer versucht habe, noch alles irgendwie möglich zu machen. Ich kann in dieses Universum nur dann eine Delle hauen, wenn ich auch die Möglichkeiten dazu habe. Und die haben heute in dieser Welt auch etwas mit Geld und ordentlich Umsatz zu tun. Und da das so zu verstehen, ich bin kein besserer Mensch, weil ich wenig Geld nehme. Ich bin aber auch kein besserer Mensch, wenn ich mehr Geld nehme.
Und kein schlechterer.
Genau.
Genau. Wir sind keine schlechten Menschen, wenn wir anständige Stundensätze haben.
Genau. Genau. Und ich bin ein sehr großer Freund, mache ich inzwischen auch in anderen Zusammenhängen. Ich werde ja nach wie vor in einzelnen, ja, so als Supervisorin und Fusionsberatung von irgendeiner kirchlichen Verwaltungsstelle und hast du nicht gesehen, angefragt. Da gibt es ganz klassische Vorgespräche und dann mache ich ein Angebot und schreibe die Posten auf und verkaufe das als Gesamtpaket und sage entweder 2 Raten. Und ihr kriegt gern von mir 3% Konto, wenn ihr das auf einmal zahlt. Jetzt mit der Vereinbarung des ersten Termins. Ich einfach damit nichts mehr zu tun habe und außerdem stärkt es meine Liquidität. Mhm. Also so da nochmal und so, die können ja wählen. Ja. So, ja. Da merke ich, das bringt eine andere, denn energetisch den meisten Aufwand. Also von reindenken, nochmal überlegen, so ein erstes Skript, gucken, wer sind denn die Leute, was brauchen die wirklich? Nachher, mein Geschäft kann ich. Mhm. Aber das ist so, kostet mich Energie. Das ist, ja, und da dann zu sagen, dann kommt das Geld auch relativ bald, finde ich, für mich völlig in okay. Mhm. Gucken, was kostet mich wie Energie, ist übrigens ein ganz wesentlicher Teil, den ich immer wieder mit meinen Leuten bearbeite. Ja. So, was ist das, nur Zeit?
Ja.
Wo ist es Energie? Wenn ich so 2 Tage eine Unternehmerfamilie moderiere, dann sitze ich so in deren Feld, dass ich anschließend in der Woche nicht mehr viel mache. Mhm. Und das muss ich einfach in irgendeiner Weise berücksichtigen.
Das ist spannend, dass du es mit der Energie sagst, weil ich in meinem Jahresplanungsworkshop in der Tat mit einem Energiequadrat arbeite. Mhm. Und wirklich in der Reflexion immer zu gucken, den Kalender durchzugehen und bei jedem einzelnen Teil hinzugucken, zu sagen, was hat das an Geld gebracht und was hat das an Energie gebracht oder gefressen? Und dann kannst du auch, also im Quadrat einfach gucken, ist das ein absolutes Minusgeschäft? Bringt das kein Geld und zieht nur Energie? Dann kann ich immer noch abwägen, ist das eine Aufbaugeschichte und ich weiß, das läuft im nächsten Jahr anders. Und dann bringt sowohl Energie als auch Geld oder es bringt vielleicht im nächsten Jahr erstmal die Energie, aber noch nicht das Geld. Und dann in 2 Jahren bringt es aber beides. Dann ist es in Ordnung, auch mal durchzuhalten. Mache ich das aber schon ewig und ne, die Einnahme ist vielleicht echt so minimal, aber ich gehe jedes Mal raus mit einem scheiß Gefühl, ja, dann ist das was ich zum Jahreswechsel vielleicht verabschieden darf. Aber das ist auch was, da haben wirklich viele auch so, also so Kronleuchter in den Augen, wo man denkt, ah, so kann man das auch sehen, ja, stimmt. Und dann zack, 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 fallen 2, 3 Sachen weg und es wird wieder raumfrei für Neues im nächsten Jahr, ne? Auch zum Neukreieren. Das ist ja auch, finde ich, spannend, was du dazu sagst. Ein Teil von Unternehmer-Mindset, vielleicht gehört es auch bei dir in diese Überschrift, verändern, bis es passt. Ich bin immer nochmal neu in der Kreation, im Überlegen, passt das noch, was ich mache? Wie verändere ich das oder was darf Neues hinzukommen? Ich meine, ich bin sowieso die Ideenmaschine schlechthin. Ich muss mich ja zügeln, nicht ständig neue Produkte auf den Markt zu bringen. Ja, da immer wieder auch das Bewusstsein zu haben, dass ich ja im Grunde ständig in der Veränderung bin, in der Neukreation.
Also ich gehöre sicherlich auch zu den Scannern, ja, und das kenne ich gut. Also gib mir 3 Stichwörter und wir machen mal eben Workshop drauf. Ja, da geht es dann auch darum, dass im Geschäfts-, in deinem Business-Konzept zu berücksichtigen. Mhm. Also das braucht dann nochmal anders, wie du die Leute anziehst, wie du die reinkriegst in deine Welt. Und wenn die in deiner Welt sind und wenn die dich erleben, dann kannst du sehr vielfältig die Dinge anbieten. Mhm. Dann ist das auch logisch. Es gibt ja einen Punkt an Bekanntheit, da kannst du machen, was du willst. Die finden das alle, also wenn du Fans hast. Ja, wenn du rausgehst aus diesem Expertenstatus rein, eben viel stärker in die Persönlichkeit, die prägt und etwas hinterlässt, also im positiven Sinn Influencer, dann kannst du ganz unterschiedliche Themen anbieten, dann passt das wieder. Aber dafür braucht man eine ordentliche Reichweite, die dann sich von den unterschiedlichen Sachen und auch von der Vielfalt angesprochen fühlt.
Mhm. Ja. Wo die platziert werden kann dann auch da, ne?
Ja. Genau. Ja, du hattest nochmal eine Frage gestellt, die hatte ich jetzt.
Ja, das ist schon, also die Frage war, wie ich mit dieser, also meine These als ins Unternehmer-Mindset gehört auch das Bewusstsein dafür, dass ich quasi immer in so einem Kreativstatus bin. Ja. Für mich ist aber Kreativstatus auch zum Beispiel dieses Draufgucken, also sich rausziehen, draufgucken aufs eigene Unternehmen, ist ja auch schon wieder eine Anforderung, weil ich auch das wieder alleine mache, ne? Ja. Also wenn du ein Unternehmen, Mittelstandsunternehmen oder so hast oder auch nur ein Unternehmen mit, was weiß ich, 10, 20 Mitarbeitern, hast du immer Leute, die du mit ranziehen kannst, um zu sagen, so wir gucken mal drauf, wie war denn das letzte halbe Jahr, wie verkauft sich dieses Produkt, das wir haben oder wie entwickelt sich unser Kundenstamm so. Und das müssen wir halt alles alleine machen. Aber auch ich glaube, es hat auch was Kreatives.
Ja, also als ich mich selbstständig gemacht habe, vor 20 Jahren gab es irgendwie so einen Leitfaden für Trainer, Berater, Coaches, was man machen, wie man es machen muss, damit das lügt. Und da war ein Satz und ich habe gedacht, das wissen alle irgendwie, aber das ist, du kannst im Bereich Training, Beratung, Coaching maximal die Hälfte deiner Arbeitszeit verkaufen. Der Rest, das ist wie ein guter Lehrer, ja, da ist das so ähnlich. Mhm. Der Rest ist Vorbereitung, Nachbereitung, eigene Weiterbildung, diese Dinge. Und das unterschätzen viele. Also, dass sie rechnen, was weiß ich, sie rechnen vielleicht noch 5 Stunden brauche ich Verwaltung in der Woche, aber 35 Stunden können sie verkaufen. Das geht nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Also, wenn ich schon mal die nackten Zahlen habe, hilft das sehr. Das ist übrigens auch die Sache vom Business-Konzept. Manchmal hilft einfach die Fakten. Das einfach mal durchrechnen. Kriege ich das da, kriege ich in 20 Stunden in der Woche, wenn ich eine volle Stelle habe, und es sind ja viele Frauen, die das, die Selbstständigkeit nutzen in der Kinderphase, was eine kluge Variante ist, die schaffen dann manchmal, ist dann die Herausforderung, die Nummer größer zu denken, wenn die Kinder aus dem, dann nicht mehr so viel Aufwand brauchen, ne? So, also wie mache ich das, dass das realistisch ist? Und wenn ich 20 Stunden zur Verfügung habe, wie finde ich ein System, was genau die Wunschkunden anzieht, mit denen ich die bestmöglichen Ergebnisse hinkriege? Mhm. Da sind wir jetzt wieder beim Avatar, also denen ich am besten weiterhelfen kann. Mhm. Du und ich haben gelernt, durch Ausbildung und durchs Leben auch mit vielen umzugehen, die vielleicht ein bisschen sperrig sind, die Dinge anders sehen. Wenn ich mit einem Team in einer Firma arbeite, kann ich nicht sagen, mit dir arbeite ich und mit dir arbeite ich nicht. Da muss ich miteinander was hinkriegen. In meinem Business aber kann ich nochmal besser gucken, mit wem kriege ich das optimale Ergebnis hin. Und dann wird es erstens leichter und zweitens, die empfehlen mich gerne weiter und die sind auch in der Regel bereit, einen anständigen Preis zu zahlen.
Das stimmt. Ja. Und dann macht das Arbeiten auch nur zufrieden. Also da kommt ja jetzt auch dieses Thema Nein sagen mit rein, ne? Wenn ich, also klar, als Solo-Selbstständige muss ich gucken, mit welchen Leuten arbeite ich. Und ich muss nicht nur sagen, mit denen will ich arbeiten, ich muss auch gleichzeitig sagen können, mit denen will ich nicht arbeiten. Also mir ist gerade eine Kundin eingefallen, das ist schon ein paar Jahre her, mir hat eine Weile eine Beraterin immer mal Leute ins Coaching geschickt, weil die gesagt hat, so, da ist ein Coaching-Thema und ich bin aber Beraterin. Bitte, ich empfehle hier die Kollegin, guck mal, ob die dir gefällt und wenn nicht, such dir jemand anderen, aber wir kommen erst weiter, wenn du das bearbeitet hast. Was ja von der Haltung dieser Beraterin total super war. Und dann hatte ich da eine Klientin sitzen und das Thema lag auf der Hand und sie hat gesagt, ja, ich soll jetzt daran arbeiten, okay. Wir haben dann auch daran gearbeitet und am Ende der Sitzung sagte sie, das will ich aber nicht. Also es war ganz klar, ne, das ganze Innenleben in ihr hat irgendwie gesagt, so und so und so soll das jetzt laufen und der Verstand hat immer gegen. So, das ist ja dieses Phänomen, mir werden Leute geschickt, die kommen nicht aus eigenem Antrieb. Heute arbeite ich mit solchen Leuten nicht mehr. Sag ich, nee, mache ich einfach nicht. Ich arbeite mit Menschen, die freiwillig zu mir kommen. Das sind heute 100% meiner Kunden, die sind alle freiwillig da. Weil ich dann den, und da sind wir wieder bei dem, was du am Anfang gesagt hast, da habe ich aus meinem Gefühl heraus die größte Chance, mit den Menschen gemeinsam das Beste für sie zu bewirken.
Genau. Ja, und dann kann ich mir eben auch überlegen, wenn ich mit dem, was ich richtig gut kann, wo ich am meisten Wirkung habe und bewirke damit, einen ordentlichen Preis nehme und kann mir dann auch andere dazu nehmen, die zum Beispiel Technikdinge übernehmen oder mich noch mal fitter machen im Bereich Marketing. Mhm. Es gibt eine Sache, die muss ich dir, das ist ganz wichtig an der Stelle, dass ich das sage. Es gibt etwas, was ich sehr unfair finde. Wenn man sich die großen Online-Marketer und Marketerinnen im Moment anguckt, sind das, glaube ich, zu 95%, vor allem bei den Frauen, die mit Coaching-Themen unterwegs sind, Marketingfrauen. Die haben Marketing studiert, haben teilweise große Abteilungen im Bereich Marketing geleitet, haben dann die Kinder gekriegt und haben was Neues angefangen oder haben beschlossen, sie machen sich selbstständig. Oder es gibt unterschiedliche Varianten. Aber die allermeisten kommen aus dem Marketing. Und zwar wirklich 90, 95%. Ja. Und dann gibt es, oder es gibt die Männer, die haben, sind eher techniklastig, machen dann ihr Ding, bieten irgendwas an. Und der Tenor ist immer wieder, wenn ich das geschafft habe, kannst du das auch. Und das finde ich total
unfair. Das stimmt nicht.
Unfair. Ja. Das finde ich echt unfair. Wenn jemand wie du und ich, die wir menschliche Nuancen, Themen der Kommunikation, wie wirkt das ineinander, wirklich Expertinnen sind und Wimpernschläge verstehen und wissen. Und ich seit 40 Jahren nichts anderes mache, ja? Dann kann ich sagen, was ich kann, kannst du auch. Aber Entschuldigung, wer gerade mit seiner Coaching-Ausbildung anfängt, hängt mir einfach mal um mindestens 35 Jahre hinterher. So. Und wenn wir mit unseren Themen, das Marketing müssen wir lernen, sehe ich keine andere Möglichkeit in der Selbstständigkeit. Marketing und Vertrieb gehört dazu. Das ist das, was der Unternehmer, die Unternehmerin lernen muss, auch wenn sie aus einem anderen Fachgebiet kommt. Jetzt auch noch zu sagen, ja, und das mit der Technik machst du auch nebenbei. Das ist nicht wahr. Das ist eine völlige Überforderung. Ja. Ja? Und deswegen ich bin überhaupt kein Freund von, ich mache mal alles selber. Ich sage da auch ein bisschen despektierlich, das ist wie meine Mutter, die sagte, ich backe den Kuchen selber, das ist günstiger. Ja? Nein, das ist nicht günstiger. Du investierst Unmengen deiner Lebenszeit und du bist angetreten, weil du coachen willst, weil du Menschen in einem speziellen Thema weiterhelfen willst. Mhm. Und jetzt sollst du noch ein Technikstudium machen und Marketing und das ist nicht,
geht nicht.
Das ist nicht in Ordnung. Und da braucht es ein System, was anders funktioniert.
Ja? Hast du schon ein paar Mal das Wort Systeme benutzt und ich habe hier noch so ein Stichwort stehen. Du hast auf deiner Website geschrieben, Frauen, also Unternehmerinnen, ja, auch Solo-Selbstständigen fehlen die Vorbilder. Mhm. Wir hatten ja vorhin schon mal kurz dieses Familienthema, aber meinst du das auch breiter nochmal überhaupt? Welche großen Unternehmerinnen gibt es, die wir uns als Vorbilder nehmen? Haben wir selber eigentlich ein Role Model, ein Vorbild? Wo ist eine Solo-Selbstständige, die wir uns als Vorbild nehmen können?
Genau. Und das ist etwas, da trifft sich das Thema Unternehmensnachfolge mit meinen Zukunftsunternehmen. Ja. Das ist nämlich so ein Phänomen, was mir, also ich habe ja schon ein paar Jahre die Aktionstage zum Thema Unternehmen, also Online-Aktionstage Unternehmensnachfolge durch Frauen. Und da ist ein Phänomen, ist mir aufgefallen, also die Frauen sind klar am Aufholen. Nichtsdestotrotz, im Moment machen sie 25% aus, die in die Nachfolge eintreten. Und zwar durch Kauf. Ich kann ja eine Firma kaufen. Oder ich kann eben familienintern oder firmenintern. Das sind die drei Möglichkeiten. Die Frauen holen auf und übernehmen da Verantwortung. Und der Unterschied zwischen Selbstgründen und Firma übernehmen ist ja, wenn ich selbst gründe, investiere ich viel Zeit und Geld, um ein System zu bauen, was irgendwann so Umsatz macht, damit ich davon leben kann. Mhm. Wenn ich eine Firma kaufe, dann nehme ich einen Kredit auf und kaufe ein laufendes System, was Umsatz macht, was mir mein Leben finanziert. Und der Kredit wird noch über die Firma bezahlt. Dass das eine sehr kluge Entscheidung ist, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, das war überhaupt nicht, vor 20 Jahren ein Thema, dass ich sowas tun könnte. Ich wäre auch damals nicht auf die Idee gekommen, weil ich keine BWLerin bin und das mit den Zahlen mir schon ziemlich Stress gemacht hat. Heute würde ich sagen, ja, nimm dir eine gute Controllerin dazu, die das im Blick hat und die dir die da einführt. Das Entscheidende in der Unternehmensführung sind die Fähigkeiten, führen zu können. Ja, da Frauen haben auch die Idee, die Firma zu verkaufen am Ende. Mhm. Das ist möglich. Das ist, es gibt eine in meinem Netzwerk, die ich kennengelernt habe, als sie ihre Ein-Frau-Firma verkauft hat. Mhm. Das ist möglich. Also das Lehrbuch sagt, es ist nicht möglich. Sie hat bewiesen, es ist möglich. Bis hin, dass es möglich ist, einzelne Webseiten zu verkaufen, wenn die entsprechend Traffic haben. Und ja, da gibt Faktoren dazu. Eine Domain anmelden ist noch nicht, ja, oder die muss eine sehr begehrte sein. Also da gibt es Möglichkeiten. Aber das überhaupt im Blick zu haben, Und dafür muss ich frühzeitig anfangen. Also Unternehmensnachfolge heißt im Moment, es gibt viel mehr Unternehmen, die zum Verkauf anstehen, als es Interessenten gibt, die übernehmen wollen. Also Startup ist einfach mehr sexy als Unternehmensnachfolge. Ja. Und das heißt, es wird im Moment ganz viel getan, weil Millionen Arbeitsplätze da dran hängen am Thema Unternehmensnachfolge. Und da nochmal zu überlegen, dass Frauen auch nochmal sagen, ich habe da Spaß, eine große Kugel zu schieben und zu investieren und Verantwortung zu übernehmen, das hat noch nicht keine große und lange Tradition. Ja? Das fehlt noch.
Ja.
Und das ist so, das ist die Zukunftsunternehmerin, so die Idee, das nochmal stärker in die Welt zu bringen und das Unternehmen eben in Systemen aufzubauen. Solange das an mir und meiner Person hängt, kann ich es nicht abgeben, kann ich es nicht verkaufen. Dafür brauche ich eben Systeme, eine Businessmaschine, die lässt sich verkaufen, aber nicht so nur ich und mein Können. Ja? Und das ist so etwas. Ein Unternehmen ist dann attraktiv für den Verkauf, wenn es ein paar Faktoren erfüllt. Es braucht einen gewissen Grad an Digitalisierung. Es braucht ein Abläufe, Systeme, Strukturen, die nicht von der einzelnen Person abhängig sind. Und es braucht ein zukunftsfähiges Mitarbeiterteam, also Mitarbeiter, die nicht mit dem Senior alt geworden sind, sondern, und sagen, haben wir immer schon so gemacht, sondern die mitdenken. Ja? Und dann brauchst du natürlich einen vielfältigen Kundenstamm. Ein Großkunde ist ein Risiko und es muss profitabel sein, klar, und es muss übergabefähig sein. Also da gehören so ein paar Sachen wie Pensionsrückstellung und so weiter dazu. Aber ich kann
ja dann geht es ja um größere Geschichten dann, ne, als jetzt das, was unsere Hörerinnen und Hörer so
betrifft. Nichtsdestotrotz, ich kann heute anfangen, in die Richtung zu denken. Denn das, was es verkaufsfähig macht, macht es schon heute für mich attraktiv. Das ist schon heute für mich, dass ich mehr Freiraum habe und vielleicht auch mehr Freizeit und trotzdem gut verdiene.
Interessant. Lioba, irre. Ich glaube, das ist wirklich noch ein Thema, wo noch mal mehr passieren müsste da draußen, gerade in unserer Branche, in dieses Denken reinzukommen, in dieses Unternehmer-Mindset reinzukommen, den Kopf ganz weit zu machen, aber ein Stück weit auch das Herz, um aus diesem, ich sag mal, aus diesem inneren Nischendasein rauszukommen, von diesem Denken, ich mache jetzt irgendwas mit Coaching.
Genau.
Ja, wunderbar. Lioba, am Ende dieses Podcasts gibt es immer drei Fragen für meine GesprächspartnerInnen. Das sind immer die gleichen drei Fragen, also alle kriegen die gleiche Frage. Die erste Frage, wir sind ja in einem Weiterbildungspodcast. Was ist denn deine aktuelle Weiterbildung? Worin bildest du dich weiter oder hast dich zuletzt weitergebildet? Jetzt lacht sie.
Eine? ja, also genau, ich bin ein Wissensjunkie. Also ich lese viel, ich höre sehr viele Hörbücher auch. Podcasts sind bei mir immer Phasen. Im Moment sind gerade Hörbücher dran. Ich bin bei Maren Matschenko im Club. Ich habe im letzten Jahr einiges gemacht im Bereich Money Mindset, Business Strukturen, Strategie, verschiedene. Bin gerade dabei, mich in das Thema Copywriting einzuarbeiten.
Das sind die Themen gerade. Ja, das ist eine Bandbreite. Jetzt hast du uns schon verraten, dass du viele Hörbücher in der Tat hörst. Denn die nächste Frage, die lautet jetzt, was liest du denn zurzeit? Und das darf gerne was Fachliches sein, das darf aber auch etwas sein etwas sein, was die private Lioba liest.
Was liest sie gerade? Also ich habe hier so gegenüber.
Der Griff zum Stapel.
Also was, ich muss einmal den Titel holen.
Ist doch immer wieder schön hier im Podcast, wenn mir dann die Gäste weglaufen, weil sie mal eben gerade das Buch holen müssen, weil man liest was und hat gar nicht wirklich auf dem Schirm, wie der Titel ist. Ich kenne das von mir selber in der Tat auch und mir passiert das auch bei Hörbüchern, dass ich sage, Mensch, ich höre da gerade so ein super tolles Buch und dann muss ich immer in der App erst nachgucken, was das genau ist. So, da ist sie wieder, ich habe in der Zwischenzeit
also, fachlich lese ich gerade das Abo-Zeitalter.
Ach, okay.
Ja, also ja, also Spotify und Netflix und so ist in allen, wir kennen alle, aber auch unser Angebot als Coaches lässt sich gut in Membership, ist ja auch sehr en vogue, geht in die Richtung. Ja, habe ich mir gerade gekauft.
Frauenmacht.
Ein altes Thema, was ich doch immer wieder liebe, Marion Knaats, Frauenmacht. Ihr erstes Buch, das Grüne, das Kleine, empfehle ich immer zu den Spielen der Macht. Wenn gibt ja auch Männer, die wenig Gefühl dafür haben, was denn da für Politikspielchen sind. Das ist ihr ganz Neues. Und privat lese ich gerade Woman on Fire.
Das berühmte Wechseljahrsbuch.
Genau, genau.
Spannend. So, jetzt kommt die letzte Frage, die Uber. Was wünschst du dir für die Welt?
Was wünsche ich mir für die Welt? Ja, also mich beschäftigt momentan sehr, wie unsere Gesellschaft sich in Lager spaltet. Und Lager heißt, finde ich, ist das Problem, dass dazwischen die Bindeglieder fehlen, um noch miteinander zu sprechen. Das sehe ich mit großer Sorge und das macht mir echt Angst. Ich wünsche mir an dem Punkt, also es fällt mir sehr leicht zu sehen, wo die anderen ihre blinden Flecken haben und es fällt mir sehr leicht zu sehen, wo die anderen auf dem Holzweg sind. Ich wünsche mir für alle Beteiligten, ja, zu sehen oder zu wissen, dass man auch selber einen Holzweg hat und dass man selber eben auch wie Denken funktioniert, wie wir gefangen sind in unseren eigenen Gedanken und dass manches einfach nur Gedanken sind und gar nicht die Realität. Also da, das ist übrigens auch noch so ein Thema, was das mein Mann sehr interessiert und dann müssen wir darüber auch immer diskutieren. Im Moment ist es die Urna mit Kommunikation und Gehirn, was uns hier beschäftigt. Ja, also wie gestalte ich mir meine eigene Welt? Und das hat eben beim Unternehmersein ganz viel geht es darum, mir meine Welt und mir zu überlegen, wie will ich es wirklich, wirklich haben, also so. Und das andere ist dann die Negativseite zu verstehen, wie ich mir meine Welt kreiere und wie ich, je nachdem, wie stark ich sie zementiere, da auch nicht mehr rauskomme oder nur schwer rauskomme und es viele Blessuren hinterlässt.
Weniger Blessuren, mehr. Ja, Beispiele brauchen wir auch nicht, aber ich glaube, wir brauchen echt nochmal so eine gute Gesprächs- und Diskussions- und Diskurskultur in der Welt. Ja.
Ja, und weißt du, die Spannung aushalten. Also plurale Gesellschaft heißt, mit der Spannung leben zu können, also zu akzeptieren, dass ich mit einer Spannung leben muss. Und das, glaube ich, ist oft nicht ausgeprägt. Also es macht mir ja auch, wenn mir etwas wichtig ist, dann könnte ich natürlich, ne, denke ich, so verstehen die das nicht, das geht mir nicht anders. Aber wenn in einer pluralen Gesellschaft geht es nicht, habe ich keine andere Lösung, also vielleicht, ne? Aber keine andere Lösung, als zu akzeptieren, dass ich mit der Spannung leben muss, dass der andere in einem sehr wichtigen Thema zu einem völlig anderen Schluss kommt.
Liebe Lioba, ich danke dir herzlich. Es war mir ein Vergnügen.
Gerne. Ich danke dir nochmal ganz herzlich, hat Spaß gemacht.
Ja, schön.
Ich bin auch richtig warm geworden.
Ja. Ja, ne? Ja, du warst ja auch ganz engagiert dabei. Ihr Lieben da draußen, ihr lieben Coaches, Berater, TrainerInnen, ihr lieben Solo-Selbstständigen und Innen, wir werden in den Shownotes natürlich die Kontaktdaten von Lioba verlinken. Und wenn euch diese Folge oder eine der anderen Folgen gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Podcast, erzählt gerne davon, teilt diese Folgen, bringt sie mit in die Welt, denn das Leben ist irgendwie zu spannend, um sich nicht immer mit was Neuem zu beschäftigen. Und als Unternehmer sind wir doch auch irgendwie ständig unterwegs. Lioba, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Nachmittag, komm gut ins Wochenende. Und euch da draußen wie immer ein fröhliches Auf Wiederhören. Das war einfach gut gemacht. Der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de. www.lioba-heinz.de. Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer.